Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be?
Zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin. Schön, dass du wieder am Start bist. Und ja, heute haben wir die Ehre, mit Sven Lorenz zu sprechen. Und da ich wie immer nicht gut vorbereitet bin in den letzten Folgen, habe ich jetzt einfach mal mir die Freiheit genommen, das Intro, was ich gefunden habe, einfach mal vorzulesen. Einfach mal runterzulesen, weil das sagt relativ viel über Sven aus und dann wisst ihr auch schon relativ genau, was er macht. Also Sven Lorenz ist ein bekannter und erfolgreicher Dresdner Unternehmer mit seiner eigenen Beratungsfirma für Vermögensverwaltung und ist so die Top-Adresse für die Menschen, die man in Deutschland wahrscheinlich zu den wirklich Vermögenden zählt. Werte wie Diskretion, Professionalität, Vertrauen, Kundenloyalität gehören zu den Prinzipien seiner täglichen Arbeit. Und als ehemaliger Top-Manager einer großen Bank in Deutschland kennt Sven Lorenz die Herausforderungen ja nur so zu genau, denen sich Menschen mit großen Vermögen im Umgang mit Banken regelmäßig gegenüberstehen. So, in den letzten Jahren hat sich Sven Lorenz verstärkt dann auch der Erforschung der Zusammenhänge zwischen einem stark ausgeprägten Geld- und Gewinner-Mindset und echten wirtschaftlichen Erfolgen gewidmet. Dabei untersucht er sowohl die unternehmerischen als auch die privaten Aspekte, welche Rückschlüsse auf relevante Entscheidungen zulassen. In seinem Podcast Richtig Reich sowie in seinen spannenden und unterhaltsamen Vorträgen verarbeitet Sven Lorenz dabei seine gesammelten Erkenntnisse und persönlichen Erfahrungen mit dem Ziel, das Lebensgefühl finanzieller Unabhängigkeit und die dafür erforderlichen Grundlagen in einem Format zusammenzuführen, aus dem sich jeder so seine individuellen Inspirationen holen kann. Sven, ich habe nur Gutes über dich gehört. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal gesehen. Wirklich durch die Bank nur Gutes. Ein großer Podcast, der sehr gerne gehört hat, der auch bei uns schon unter den Top-Podcasts beim Next Level Award nominiert war. Du warst schon auf Bühnen von Hermann Scherer beispielsweise, der Awesome People Conference, in Podcasts eingeladen, wie bei Kevin Hollywood, Dirk Kräuter und Co. Und jetzt haben wir die Ehre, mit dir zu quatschen. Und ich habe jetzt da relativ unelegant dein Intro vorgelesen. Und würde dich deshalb bitten, uns doch nochmal ein bisschen Farbe zu deiner Origin Story zu geben. Also, was machst du? Wo kommst du her? Warum beschäftigst du dich überhaupt mit dem Thema Finanzen so intensiv und Vermögensaufbau? Und heiße dich jetzt erstmal herzlich willkommen in der Show.
Ja, Robin, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass wir jetzt mal zusammenkommen. Ich glaube, es wurde Zeit, dass das jetzt passiert. Und vielen Dank für das grandiose Intro. Tatsache, es ist eine Menge passiert, so wie du das jetzt alles vorgelesen hast und erklärt hast. Da wird mir selbst erstmal wieder bewusst, was in den letzten 2 Jahren eigentlich an Dynamik entstanden ist. Aber um deine Frage natürlich entsprechend zu würdigen und zu beantworten, ich bin seit 3 Jahren selbstständiger Unternehmer mit einer eigenen Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung. Da sage ich gleich was dazu. Vielleicht ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Ich bin 25 Jahre in einer großen Bank in Deutschland in verschiedenen Aufgaben gewesen. Ich war im Vertrieb, ich habe ein Vertriebsteam aufgebaut. Ich habe richtig, richtig große Gelder gedreht. Also ich war früher verantwortlich für die Investmentstrategien von großen Versicherungskonzernen, für Kapitalsammelstellen.
Also ganz kurz, Sven. Was bedeutet richtig, richtig große Gelder, damit wir mal so ein Gefühl dafür haben? Ist ja Definitionssache.
Ja, also ab 2-stelligen Millionenbeträgen aufwärts. 200, 500, 800 Millionen, also solche Sachen. Das war mein Tagesgeschäft zu einer Zeit oder in einem Teil meiner Bankausbildung oder meiner Bankkarriere. Irgendwann hat man mich dann gefragt, hey, du bist sehr erfolgreich in dem Gebiet. Hast du vielleicht Lust, vielleicht auch mal was mit Vertrieb zu machen und Vertrieb aufzubauen? Habe ich dann gemacht, habe in einem großen Versicherungskonzern dann das Bankgeschäft aufgebaut, habe dann die Aufgabe übertragen bekommen und war zum Schluss die letzten 8 Jahre meiner Bankkarriere dann als Regio-Chef für ein großes Vertriebsgebiet zuständig, roundabout 200 Millionen Ertragsverantwortung. Also da musst du schon ein paar Hausaufgaben machen, damit du jedes Jahr mit solchen Zahlen dann auch wirtschaften kannst und dass du sie einfährst fürs Unternehmen. Und das war aber auch eine Zeit, in der ich konfrontiert wurde damit, dass Bank sich verändert hat, dass die gesamte Bankenlandschaft nicht mehr das ist, wofür ich mal angetreten bin. Weil für mich bestand Bankaufgabe immer darin, Menschen im Aufbau von Vermögen zu unterstützen, Menschen dabei an die Hand zu nehmen, sich mit Investmentprodukten auseinanderzusetzen, von denen sie fachlich keine Ahnung haben, die ihnen allerdings dabei helfen, ihr erspartes Geld auch besser zu investieren, anzulegen und dafür auch entsprechend Wohlstand aufzubauen, damit es dann später vielleicht mal nicht ganz so schwer ist. Und in den letzten Jahren hat sich die Bankenlandschaft so verändert, dass Menschen ganz gezielt mit strategischen Überlegungen und Entscheidungen quasi dabei unterstützt werden, sich in die Überschuldung zu stürzen. Vielleicht kriegst du das ja auch mit, Robin. Die meisten Menschen finden jeden Tag in ihrem Briefkasten irgendein dämliches Angebot von irgendeiner Bank und du könntest dir schon deine nächsten 50.000 abholen, die liegen schon bereit und willst du nicht heute in Urlaub auf die Malediven fliegen und die nächsten 5 Jahre abzahlen und all so eine Sache. Und das war ab irgendeinem Zeitpunkt für mich nicht mehr tragbar und ich habe dann gesagt, okay, egal was ich mache, ich verlasse die Bank. Das ist Ende 2015 passiert, weil mein moralischer Kompass hat so verrückt gespielt, dass ich ehrlich gesagt gar nicht anders konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich allerdings noch keine Idee, was ich danach machen werde. Also ich habe tatsächlich einen harten Cut gemacht und dann gesagt, so Schluss, jetzt gucken wir mal, was passiert. Habe ein halbes Jahr Auszeit genommen und habe dann mit meinem Partner gemeinsam die Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung gebaut. Ein Jahr später war ich bei Dirk Kräuter, du hast ihn gerade angesprochen, in seiner Mastermind-Gruppe, habe mit ihm dann ein Jahr lang gearbeitet. Er hatte mich dabei in ein Interview eingeladen. Dieses Interview ging innerhalb von 10 Tagen 22.000 Downloads hoch. Da war er selbst völlig geflasht damals, wie das passieren kann. Aber das Thema Umgang mit dem Vermögen, Umgang mit den Superreichen, das war etwas, was viele, viele Menschen hart interessiert hat. Und ich hatte dann parallel dazu den Leichtsinn besessen, weil ich von Podcasts damals noch gar keine Ahnung hatte, ihm meine E-Mail-Adresse zu geben, falls Menschen mit mir irgendwie in Kontakt kommen wollen. Und da hatte ich dann innerhalb von 4 Wochen mal eben 500 E-Mails schlank in meinem Briefkasten und die wollten natürlich alle eine Antwort haben. Und da habe ich gesagt, okay, dann beantworte ich die mit einem eigenen Podcast und habe dann richtig reich gestartet. Und seitdem ist etwas Irres passiert. Ich habe über 1000 E-Mails bekommen in der Zwischenzeit von Menschen, die mich immer wieder fragen, hey, wie komme ich denn dahin, wo deine Kunden sind? Was muss ich tun, um mich so aufzustellen, damit ich auch mal so vermögend werde, dass ich mir um Geld keine Gedanken mehr machen muss? Und da haben wir eine Parallele miteinander, nämlich daraus ist eine Business Design Company entstanden, die Sven Lorenz GmbH, und über die nutze ich die Gelegenheit, aus Menschen ihre Potenziale, ihre Talente, ihre Fähigkeiten so rauszuholen, dass sich daraus Businessmodelle bauen lassen. Und wir sie dann sozusagen auf die Straße bringen und dieses Business so entwickeln, dass daraus tatsächlich Vermögenswerte generiert werden können, die dem Ziel der Menschen entsprechen. Das ist mal ein Rundumblick, was bin ich, was mache ich, wie komme ich dahin und warum.
Super coole Story. Und ich habe eine Frage zu deiner Story direkt. Also lass uns gleich auch wirklich in das Thema Vermögensaufbau einsteigen. Aber vorher wird mich interessieren, weil ich glaube, es gibt einige auch unter unseren Zuhörern, die oft gar nicht genau wissen, was machen sie, was sollen sie tun, sind so vielleicht so ein bisschen in einer Sinnkrise und suchen nach Orientierung. Du hast nach deinem harten Cut 6 Monate Pause gemacht. Wie hat sich das angefühlt? Warst du da in so einem Loch? Hast du dir auch bewusst dann so Zeit dafür gegeben, in ein Loch fallen zu können? Oder war das so, oh fuck, ich muss jetzt irgendwas machen und hast die ganze Zeit auf der Suche rechts nach links geschaut, was kann ich tun? War das geprägt von Angst oder war das, ey, da kommt schon irgendwas und das wird schon? Wie war das Gefühl in dieser Zeit?
Ja, um ehrlich zu sein, wenn immer mich jemand gefragt hat über die letzten Jahre, während ich noch angestellt war, was würdest du tun, wenn du mal nicht mehr bei der Bank arbeitest? Da gab es immer eine Antwort, die kam sofort aus dem Bauch raus, wenn, dann mache ich was Eigenes. Also für mich war immer schon klar, wenn ich mal nicht mehr angestellt wäre, würde ich was Eigenes bauen. Allerdings nicht, also ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, was das hätte sein können. Aber es war mir klar, angestellt wird es nie wieder werden. Und das, was du aber beschreibst, diese Zeit, diese 6 Monate, die ich ohne irgendeinen Plan unterwegs war, die habe ich mir selbst gegeben. Das war also eine Zeit, die wollte ich bewusst haben, ohne mich mit irgendetwas zu beschäftigen, damit ich Abstand zu diesen 25 Jahren kriege.
Der Plan war es, keinen zu haben in der Zeit.
Genau, der Plan war es, keinen zu haben. Das Verrückte ist, Robin, in dieser Zeit haben mich wahnsinnig viele Angebote erreicht. aber vielleicht auch einfach, weil ich grundsätzlich offen war für alle Optionen, die sich irgendwie angeboten haben. Ich habe wahnsinnig viele Angebote bekommen. Ich habe auch wahnsinnig viele ausgeschlagen. Ich habe über einige mehr nachgedacht als über andere. Und am Ende habe ich mich dann für das entschieden, was ich dir gerade erzählt habe. Und bin bis jetzt sehr, sehr, sehr glücklich mit der Entwicklung, die wir da als Unternehmen genommen haben.
Ja, das sieht von außen echt sehr, sehr gut aus. Ich habe im Intro erzählt, dass du Kunden hast und so die Top-Adresse bist für wirklich sehr vermögende Menschen auch. Ich will jetzt keine Namen hören oder so, darum geht es mir gar nicht. Ich will eher auf die Schiene. Was fällt dir auf bei der Betreuung von vermögenden Kunden? Welches Muster erkennst du immer wieder? Also was sind das für Menschentypen, die so vermögend sind? Hast du da Erfolgsmuster in den letzten Jahren erkennen können?
Unbedingt. Unbedingt. Also es gibt natürlich so ein grundsätzliches Mindset-Thema bei diesen Menschen. Und das Mindset-Thema fängt schon mal da an, dass die von Anfang an für sich klargezogen haben, sie wollen mehr von diesem Kuchen haben, den man Leben nennt, als man sozusagen aus der Schule mal vorgebetet bekommt. Sie wollen einfach das Leben selbst in die Hand nehmen. Sie wollen keine Abhängigkeiten. Das ist, ich glaube, die elementarste Entscheidung grundsätzlich. Es soll keine Abhängigkeiten geben, weder von einem Einkommen noch von irgendwelchen, nennen wir es mal, gesellschaftsrelevanten Einflussfaktoren wie einer Rentenversicherung oder einer gesetzlichen Krankenversicherung. Also keine Almosen, ja, aus diesem Sozialtopf. Das ist für viele entscheidend. Und diese Freiheit, Entscheidungen treffen zu können, hat natürlich auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Und das ist für viele wichtig, nicht gesagt zu bekommen, was sie tun sollen, sondern einfach selbst zu tun. Natürlich spielt eine große Portion Kreativität eine Rolle, denn wenn du nicht kreativ bist, dann fehlt dir natürlich auch die Idee, etwas zu entwickeln, etwas aufzubauen, etwas auch mal wieder über den Haufen zu schmeißen und nochmal von vorne anzufangen. Und das ist natürlich etwas, was Menschen, die es gewohnt sind, regelmäßig gesagt zu bekommen, was sie tun müssen, für die ist es schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Im Grunde kann ich dir sagen, 98% meiner Kunden sind ausschließlich Unternehmer. Also das ist eine der Grundaussagen, die ich hier treffen kann. Richtigen Vermögensaufbau kannst du nur betreiben, wenn du unternehmerisch aktiv bist. Aus einem Gehalt, was monatlich fixiert ist, was du budgetieren musst, damit du guckst, aus welchem Topf kann ich was nehmen oder in welchen Topf muss was rein, wirst du nie Vermögen aufbauen. Also nach dem Motto, spare die Hälfte von deinem Einkommen, legst dir zur Seite, kannst du vergessen, wirst du in 7 Jahren kein Millionär.
Ja, also spannend zu hören, auch diese Prozentzahl. Bin ich ja voll dabei und wir haben uns ja auch ein bisschen zur Mission gemacht. Oder hast ein bisschen, unsere volle Mission ist es, Menschen durch Unternehmertum auch zu diesem selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Egal, ob das dann in Reichtum endet oder nicht, aber dieses selbstbestimmte Leben ist so unsere Mission, Menschen durch das Lebensmodell Unternehmertum irgendwie möglich zu machen. Ich kenne auch eine, weil du gerade mit Zahlen um dich geworfen hast, ich kenne auch eine Zahl und zwar heißt die, dass die 10 reichsten Menschen in Amerika alles self-made sind und die 10 reichsten Menschen in Deutschland alles Erben sind. Also so wirklich altes, schweres, deutsches Familienvermögen. Wie ist das bei dir? Wie kannst du das einschätzen? Diese vermögenden Menschen, die bei dir Kunden sind, sind das eher so über Generationen hinweg aufgezüchtete Großfamilienunternehmen oder sind das auch viele von den Selfmade-Jungs und Mädels?
Also ich habe, wie gesagt, 98% der Menschen bei uns sind Unternehmer. Die anderen 2% sind Leistungssportler, Profisportler, also Profifußballer etc. Und diese 98% Unternehmer, da ist kein einziger Erbe dabei. Das sind alles Menschen, die tatsächlich aus eigener Kraft, aus eigener Motivation ein Unternehmen aus nichts geschaffen haben und damit erfolgreich geworden sind. Ja, also prinzipiell kann ich sagen, es gibt bei uns keine Erben. Also keine Menschen, die ihr Vermögen, nennen wir es mal, einfach übergeben bekommen haben, ohne dass sie der Verantwortung gewachsen sind und jetzt irgendwie nur Geld ausgeben müssen, sondern es ist tatsächlich zum größten Teil self-made. Und deswegen ist es auch für mich immer wieder eine Freude, wenn ich mich mit diesen Menschen unterhalte, deren Storys inhaliere und sie dann, so ähnlich wie ihr das ja auch macht, für meine Community, für meine Coaches, für die Menschen, die mehr wollen als Durchschnitt, eben auch in greifbare Strategien und Strukturen umbauen kann.
Cool. Was sind das für Strategien? was hältst du zum Beispiel von der Aussage, ich glaube, ist die von Bodo Schäfer, in 7 Jahren zur 1. Million? Ich glaube, die ist von ihm. Ist das möglich? Fragezeichen. Wenn du mit 0 Euro Rücklagen startest, was ist deine Meinung?
Also ich glaube definitiv dran, dass das möglich ist. Aber ich glaube eben auch dran, dass es nur möglich ist, wenn du dich unternehmerisch betätigst. Und wie gesagt, es funktioniert nicht, wenn du ein Gehalt hast und jeden Monat nur die Hälfte wegknappst. Das wird nichts werden. Was ist aber das Erforderliche? Du hast gerade gesagt, was sind das für Strategien? Natürlich lasse ich dich gerne mal so ein bisschen hinter den Vorhang schauen. Also prinzipiell musst du dir vorstellen, die meisten Menschen haben ja kein eigenes finanzielles Ziel. Und das ist schon mal die Schwierigkeit Nummer eins, weil sie sagen natürlich, und das ist auch etwas, was viel propagiert wird, wenn du etwas tust, was du liebst, wenn du es mit Leidenschaft machst, dann kommt der Erfolg von allein und dann kommt auch das Geld. Das ist soweit okay. Genauso funktioniert das. Aber ich kann dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Struktur geben und sagen, was ist denn für mich eigentlich ein relevantes monatliches Einkommen, bei dem ich mich wohlfühle? Mit welchem monatlichen Einkommen habe ich denn keine Existenznöte oder Ängste? Wo geht es denn dann nicht mehr nur noch darum, dass ich meine Fixkosten decke, sondern dass ich Lebensqualität habe und dass ich mir daraus sogar noch ein Vermögen aufbauen kann, was später mal meinen entsprechenden Lebensunterhalt sichert? Und den Gedanken machen sich viele nicht. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dann wird es für den einen oder anderen plakativ. Wenn du heute sagst, es wäre cool, 5.000 Euro jeden Monat für den Rest deines Lebens als Ertrag aus deinem Einkommen zu erhalten, dann brauchst du dafür ungefähr 1,6 Millionen Euro. Das heißt also, wenn du 5% Rendite unterstellst, brutto, das kannst du aus dem Aktienportfolio wunderbar darstellen, dann brauchst du ungefähr 1,6 Millionen und dann hast du 60.000 Euro jedes Jahr an Ertrag. Ja, so, netto. So. Und jetzt ist allerdings die Kunst ja, momentan hast du diese 1,6 Millionen ja nicht. Da musst du ja erstmal hinkommen. Jetzt gibst du also diesen 1,6 Millionen ein Ziel, einen Termin und sagst, ich möchte da landen in den nächsten 20 Jahren. Da will ich hinkommen. Und je nachdem, was du momentan schon für einen Vermögensstock hast oder nicht, kannst du jetzt runterrechnen und sagen, was muss ich denn ab heute für die nächsten 25 Jahre jeden Monat an Überschuss erwirtschaften, den ich da in meinen Vermögensaufbau packen kann, damit ich diese 1,6 Millionen erwirtschafte. Weil wenn du die dann einmal hast und diese 5.000 Euro jeden Monat bekommst, wir lassen jetzt mal Inflation außen vor, weil die werden natürlich über die Erträge auch mit verdient, ja, dann weiß ich, dass ich das für den Rest meines Lebens habe. Weil die Erträge kommen jedes Jahr. Und ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, ob da irgendwie noch eine Rente dazukommt oder ob ich mir nur noch die gesetzliche Krankenversicherung leisten kann oder ähnliches. Und das ist ein Ziel. Und jetzt kann ich mir natürlich Gedanken machen, wie erreiche ich denn mein heutiges monatliches Einkommen, um dieses Ziel umzusetzen? Und plötzlich entstehen aus einer ursprünglichen Idee, mit keine Ahnung, wenn ich so und so viele Produkte im Monat oder im Jahr verkaufe, entsteht plötzlich die Idee, wenn ich das skalieren kann, wenn ich es skalierbar mache, dann habe ich ja ganz andere Möglichkeiten. Dann kann ich ja vielleicht dieses Ziel früher erreichen oder ich kann es überhaupt erreichen. Also das sind Dinge, die, wenn du sie planst, dir eine ganz andere Möglichkeit geben, als wenn du dir sozusagen heute nur überlegst, mal gucken, wie viel ich dieses Jahr verkauft bekomme und dann werden wir mal sehen und schreiben wir mal 10% plus drauf nächstes Jahr und gucken, wohin uns das führt. Ja, das ist eine völlig andere Herangehensweise und sie funktioniert.
Cool. Was sind denn Dinge, in die man dann, wenn man da hingekommen ist, zu den beispielsweise 1,6 Millionen dann auch einen ordentlichen Zinssatz bekommt? Also sagst du, das geht in der Regel ganz gut über Immobilien oder Aktien. Was ist da die gängige Art von deinen Kunden oder auch Empfehlungen von dir als Investmentstrategie zu fahren?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht eine einzige Investmentart gibt, die den Anspruch auf alleinige Existenzberechtigung hat. Ja, also ich glaube, der bunte Mix macht es da schon, mit dem du arbeiten kannst. Ich glaube, die beiden zentralen Investmentstrategien ist einmal die Aktie und einmal die Immobilie. Bei der Immobilie musst du halt nur immer darauf achten, das wäre jetzt so meine Empfehlung, da gibt es mit Sicherheit ein paar Steuerberater, die das noch besser ausführen können, wo du sagst, diese Immobilie landet bestenfalls in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft. Weil wenn du sie aus dem Privatvermögen oder im Privatvermögen hältst und du daraus Erträge aus Vermietung und Verpachtung bekommst, dann bist du mal eben ganz entspannt bei Spitzensteuersatz ab einem bestimmten Betrag, weil es eben komplett auf die Einkommenssteuer runtergerechnet wird und nicht irgendwie mit Abgeltungssteuer. Bei Erträgen aus Aktien ist das was anderes. nach zumindest aktuell geltendem Recht zahlst du eben auf deine Dividendenerträge aktuell nur 25% Steuer, zuzüglich Soli-Zuschlag, also irgendwas um die 26,375%, hast du an Steuerlast auf eine Dividende. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt 100.000 Euro brutto an Ertrag aus einem Vermögen, dann kommen eben fast nur die Hälfte aus der Immobilie bei dir an und ungefähr 75% kommen aus der Aktie bei dir an. Und das ist halt ein Unterschied. Wenn du eine Gesellschaft nutzt, also eine Holdingstruktur zum Beispiel oder eine vermögensverwaltende Gesellschaft, lässt sich das ein bisschen leichter darstellen, muss man aber mit dem Steuerberater genau besprechen, weil da natürlich bei Immobilien auch noch ein paar andere sehr zentrale Themen eine Rolle spielen, wie steuerfreie Veräußerungserlöse etc. pp., was dann in so einer Gesellschaft dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Ist aber eine andere Geschichte. Aber ich prinzipiell sage ich, wenn du Vermögen aufbauen willst, mach's mit Aktien, weil dann verstehst du auch besser, was du tust und du bist flexibler im damit arbeiten. Bei Immobilien hast du immer noch das Risiko, dass du ja nur unter bestimmten Bedingungen die Immobilie mit bestimmten steuerlichen Vorteilen verbunden verkaufen kannst und wieder neu einkaufen kannst. Bei Aktien hast du immer dieselben Bedingungen und da bist du natürlich viel entspannter. Insbesondere, weil du natürlich in Wertschöpfung investierst, die du kennst. Ne? Ich mache dir mal ein Beispiel. Was fährst du für ein Auto?
Smart gerade.
Du fährst Smart gerade. Okay, also sagen wir, du findest Mercedes ziemlich cool. Ja, so. Mhm. Und hast gesagt, die haben einen coolen Kleinwagen, der Smart ist eine coole Kiste, ich kaufe mir den. So, jetzt hast du gesehen, die bauen jede Menge coole Autos und nicht nur den Smart, auch die S-Klasse und die G-Klasse und keine Ahnung. Die machen aber den ganzen Tag nichts anderes. Die entwerfen Autos, die Ingenieure schreiben das auf, die Produzenten bauen das Ding zusammen, dann die Verkäufer verkaufen das Ding und das ist die gesamte Wertschöpfungskette. Und das machen die seit zig Jahrzehnten. Und das werden die auch in der Zukunft machen, egal was für Antriebsmöglichkeiten wir haben. Aber es ist eine funktionierende Wertschöpfung. Und die machen jedes Jahr ihre Gewinne, ihre Erträge. Und sie schütten jedes Jahr an den Aktionär eine Dividende aus. Also sie beteiligen den Gesellschafter am Ertrag. So, also wenn das jemand schon exzellent macht, dann ist das doch die einfachste Geschichte zu sagen, dann nehme ich einen Teil von meinem Geld und gebe dem dieses Geld als quasi Eigenkapital, damit gehört mir ein Stück von der Firma und ich kriege auf dieses Eigenkapital einen Ertrag. Mache ich natürlich nur, wenn es ein cooles Unternehmen ist. Und so funktioniert Aktieninvestment. Die meisten Menschen denken immer, eine Aktie ist irgendwie hochspekulativ. Nein, du kannst dir so eine Aktie ja im Prinzip genau angucken. Du kannst dir ein Unternehmen die letzten 50 Jahre angucken und überlegen, war das ein riskantes Unternehmen oder nicht. Die Frage ist eben, willst du die Hausaufgaben machen? Willst du so viel Energie da reinstecken oder lässt du es lieber machen?
Wie viel Zeit müsste man in sowas reinstecken, wenn man sich da wirklich mit befassen will?
Also wenn du nicht nur hobbymäßig investieren willst und wenn du jetzt kein trading-orientierter Freund bist, ne? Also es gibt ja so diese Rein-Raus-Typen und die denken, naja, unter der Ausnutzung von Marktchancen kann ich hier mal ein bisschen Geld verdienen. Das machst du eh nicht mit deinem ganzen Kapital, ja, so verrückt ist keiner. Sondern wenn du jetzt sagst, ich mache eher Langfrist-Investment, so wie wir das machen, also wir verfolgen so die Warren Buffett-Strategie, wenn du so willst, dann brauchst du schon, ja, ich sag mal so deine 4 Stunden am Tag Minimum. Warum? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du ein Portfolio von 10 Aktien zusammenstellen willst, also von 10 wirklich tollen Aktien, in die du investieren willst, musst du mindestens 250 Unternehmen screenen. Du musst dir 250 Unternehmen angucken, um die besten 10 da rauszufiltern. Und da reicht es nicht, wenn du dir den Geschäftsbericht des letzten Jahres anschaust, sondern du musst dir mal die Geschäftsberichte der letzten 10 Jahre anschauen. Das heißt also, du müsstest, um deine Hausaufgaben zu machen, nur für die fundamentalen Informationen, ungefähr 2500 Geschäftsberichte lesen. Wenn du anfängst. Zeig mir einen, der darauf Bock hat. Ja? Dann macht kein Mensch. Also es sei denn, du bist irgendwie so ein bisschen autistisch oder sowas, was auch nicht schlimm wäre, aber dann hast du vielleicht eine Affinität, dir sowas durchzulesen. Aber das macht kein anderer, sich da Geschäftsberichte durchzulesen und dann, das ist ja nur die Hälfte der Arbeit.
Okay, und ist das ein Teil eurer Arbeit oder nehme ich mal mit so in euren Aufgabenbereich? Also was macht ihr wirklich, also Vermögensverwalter, exklusiver Vermögensverwalter klingt echt fancy, aber was macht ihr genau?
Ja, so fancy ist das gar nicht, Robin. Im Prinzip musst du dir vorstellen, wir nehmen jetzt mal dich als Beispiel, ob das jetzt stimmen mag, weiß ich nicht. Wir sagen jetzt einfach mal, du bist ein super erfolgreicher Unternehmer, du hast deine erste Million verdient oder zwei oder drei, keine Ahnung. Und du sagst jetzt, pass auf Jungs, ich hab für selbst Geld investieren, für selbst mich damit auseinandersetzen, habe ich überhaupt keine Nerven. Ich will meine Entrepreneur University weiter wachsen lassen. Ich will mich ums Unternehmen kümmern und nicht um mein Vermögen. Also schließt du mit uns einen Vertrag. Und das ist ein sogenannter Vermögensverwaltervertrag. Das heißt also, wir beide und mein Portfolio-Manager, wir würden uns sehr intensiv eine Zeit nehmen und uns darüber unterhalten, wo sind deine Ziele, deine Erfahrungen, was spielt für dich beim Investment eine Rolle. Wir holen dich an allen Themen ab, die wichtig sind für dich einerseits, um zu verstehen, was man tut als Vermögensverwalter, andererseits aber, um uns eine Idee dafür zu geben, wo du gar nicht mitgehen kannst. Na, es kann ja zum Beispiel sein, du hast so einen hohen moralischen Kodex, dass du sagst, zum Beispiel Rüstungsaktien kämen für mich nie in Frage oder keine Ahnung, Lebensmittelproduzenten, die irgendwie genmanipuliertes Zeug produzieren, sind auch nicht so deine Welt. Also du gibst dann den Rahmen vor, in dem man investieren kann und dann übergibst du die Verantwortung an uns. Das heißt also, du hast mit der Entscheidung, wie das Portfolio zusammengestellt wird, welche Titel ausgewählt werden, hast du gar nichts zu tun. Du übergibst uns die Verantwortung zum Management deines Vermögens. Der große Vorteil für dich ist, dass du uns nur dann bezahlen musst, wenn wir mehr aus deinem Vermögen machen. Und zwar abrechenbar. Das heißt also nicht, weil in der Theorie auf deinem Depotauszug am Ende des Jahres 100.000 Euro mehr stehen, sondern nur, wenn du sie als Ertrag oder als vereinnahmten Gewinn schon mal auf deinem Kontoauszug gesehen hast. Dann schreiben wir eine Rechnung für eine Gewinnbeteiligung. Vorher ist es eine Aufgabe, die müssen wir erstmal machen, damit du überzeugt sein kannst, wir haben es für dich richtig gemacht. Das ist mal vereinfacht gesagt, Vermögensverwaltung für exklusive Kunden, weil die wollen im Prinzip sich nicht mit der Materie auseinandersetzen, die wollen Ergebnisse sehen und sie wollen im Prinzip, das ist immer eine Vertrauensfrage natürlich, die am Anfang geklärt sein muss, das in die Hände von Profis legen.
Ja, okay, cool. Aber auch eine Menge Verantwortung, ne? Hast du damals, als du da angefangen hast, auch so ein bisschen mit Problemen gehabt, weil wenn dir da jemand so sein ganzes Vermögen quasi verantwortet, ist das mental ein bisschen belastend oder sagst du, nee, da bin ich abgezuckt genug von Tag 1 an gewesen, das hat mich nicht so wirklich tangiert?
Naja, erstens mache ich den Job ja nicht erst seit 3 Jahren, sondern ich bin ja in diesem Thema seit 25 Jahren drin. Zweitens bin ich natürlich ergänzt um ein Team von Menschen, die das 24 Stunden, 7 Tage die Woche machen. Also ich selbst bin ja gar nicht mehr derjenige, der sozusagen die einzelnen Portfolios zusammenstellt. Das machen meine Kollegen, die da unheimlich intensiv drin sind, die sich den ganzen Tag mit Märkten beschäftigen, mit der, nennen wir es mal, mit der Bewertung von Marktbewegungen etc. Also da habe ich auch zu 1000% Vertrauen. Die sind da seit 25 Jahren Top-Profis drin. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, wenn du dich mit einem Investor unterhältst, ne, also wenn dir jemand sein Vermögen anvertraut, dann klärst du ja vorher dessen Risikobereitschaft. Du klärst ja vorher, ob für ihn auch ganz klar ist, wenn er sich mit bestimmten Investments auseinandersetzen will oder wenn wir sie für ihn managen, dann gibt es durchaus auch Schwankungen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, dann wird es ein bisschen transparenter. Wenn du an das Jahr 2008 denkst, das war weltweit die schlimmste Finanzmarktkrise, die es je gegeben hat. Ja, Lehman Brothers pleite und. Eine Menge Menschen haben Geld verloren. Aber warum haben eine Menge Menschen Geld verloren? Und jetzt wird es spannend. All die, die keine Ahnung von Investments hatten, all die, die sie von ihrem Banker haben bequatschen lassen, mit irgendwelchen Investmentprodukten unterwegs zu sein, von denen sie selbst keine Ahnung haben, die haben natürlich emotional reagiert. Der Markt brach ein, die haben ihren Banker angerufen und haben gesagt, hey, ich habe Angst, mein Geld zu verlieren, bitte verkaufen. Sie haben in dem Moment eins gemacht, sie haben aus ihrer Angst eine Realität gemacht. Denn hätten sie gar nichts gemacht, Robin, hätten sie gar nichts gemacht, wären sie 2018 anderthalb Mal so reich gewesen, wie zu dem Zeitpunkt, als die Märkte auf dem höchsten Punkt standen im Jahr 2008. Das ist Psychologie. Das ist emotionales Handeln. Wir nehmen unserem Kunden die Angst vor emotionalen Fehlschlägen ab, weil wir alle sind emotional. Ja? Ob wir uns mit einem anderen Menschen streiten, ob wir eine Entscheidung aus dem Bauch heraus treffen, aber wenn es ums Geld geht, wenn es um echte Vermögensentwicklung geht, dann darfst du nicht emotional sein. Dann musst du rational handeln und denken, bewerten und danach Entscheidungen treffen. Und das kannst du, wenn du es selbst machst, am allerwenigsten, weil du dir selbst auch nicht zutraust. Wie lange halte ich denn das jetzt aus? Ja, wenn es morgen mal runtergeht mit der Börse, wie lange hält es ein normaler Mensch aus, der nicht mal weiß, wie Märkte funktionieren?
Ja, cool. Also echt wertvoll, dass du das ansprichst. Also nicht so die fehlende Expertise als alleiniges Merkmal, das vielleicht wirklich in andere Hände zu geben, sondern auch die Tatsache, dass da jemand mit einer gewissen Distanz dran geht und nicht leicht in Emotionalität verfällt und da rational dann einfach an die Sache rangehen kann. Wie viel Geld braucht man, um bei euch Kunde zu werden? Also wo fangt ihr an zu sagen, okay, da betreuen wir Kunden? Wir haben erstaunlicherweise einige, das weiß ich persönlich sehr, sehr gut, einige sehr vermögende Zuhörer, was mich freut, dass nicht nur die Young Guns und die aufstrebenden Unternehmer hier am Start sind, sondern auch echt erfolgreiche Investoren und Business Angels. Also ist vielleicht der ein oder andere dabei, der dir gerne mal auf einen Kaffee einladen würde und mit dir sprechen würde. Mhm. Aber für all die vielleicht jetzt am Start sind, die können sich ja auch ein Ziel setzen. Also bis zu so einem X gebe ich Gas und dann komme ich zu Sven. Was ist da so eine Summe, wo du sagst, ab da fangen wir an, Kunden zu betreuen?
Also das hat sich in den letzten 2 Jahren etwas verändert. Wir sind prinzipiell, also wenn du ein persönliches Mandat haben willst, das, worüber wir gerade gesprochen haben, eine individuelle Vermögensverwaltung, wo wir dir die Arbeit abnehmen, da musst du siebenstellig sein. Das heißt also, ab 1 Million Euro aufwärts geht das los. Weil vorher macht es im Prinzip unter bestimmten Bedingungen keinen Sinn, weil natürlich auch steuerliche Komponenten eine Rolle spielen.
Und das ist Cash Money oder ist das?
Okay. Weil wir mit Immobilien haben wir nichts zu tun. Ja, macht für uns keinen Sinn, weil da wären wir im Prinzip ein Immobilienverwalter, wollen wir gar nicht sein. Wir haben eine ausgewiesene Expertise im Value Investing. Das ist Aktiengeschäft, das ist Vermögensaufbau auf der Ebene. Und das kann durchaus mit Immobilienportfolio gleichermaßen beim Kunden existieren. Nur wir kümmern uns halt nur um den Teil des liquiden Portfolios. Ja? So, also ab 1 Million aufwärts kannst du das machen. Jetzt gibt es über die letzten Jahre ja eine Menge Kunden, ich hatte es eingangs gesagt, die immer anfragen und sagen, wie kann ich denn jetzt eigentlich dahin kommen, wo eure Kunden sind? Und von daher haben wir die Entscheidung getroffen, das haben wir Anfang des Jahres gemacht. Wir haben für unsere Top-Kunden haben wir ein Friends and Family-Programm gebaut vor 4 Jahren, wo wir gesagt haben, auch bei Vermögensübertragung beispielsweise. Ne? Also wenn du heute sagst, vom Vater zur Tochter willst du Vermögen übertragen, kannst du keine siebenstelligen Beträge, ohne dass du Steuerabzug hast, übertragen. Da hast du maximal 6-stellige Freibeträge, um die 500.000. Also haben wir gesagt, okay, damit wir bestimmte steuerliche Rahmenbedingungen auch für diese Kunden einhalten können, haben wir dieselbe Arbeit, die wir für unsere Top-Kunden machen, in einen Investmentfonds gegossen. Also besser gesagt in 2. Das sind also vermögensverwaltende Investmentfonds. Die kannst du nicht vergleichen mit dem, was du bei einer DWS kriegst oder bei einer Allianz Global Investors. Wir machen in dem Fonds nichts anderes als das, was wir für unsere Top-Kunden auch machen. Nur in Deutschland kannst du dieses Bild, was du zum Beispiel in Amerika hast, wie Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway, wo du dir nur eine Aktie kaufst und die sich dann durch das gesamte Portfolio vermehrt, das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Ist nicht erlaubt, diese Art von Beteiligungsgesellschaft. Also kannst du das nur über einen Fonds lösen, haben wir gemacht, 2 Stück davon. Und diese haben wir am Anfang des Jahres für die Youngstarter, für die Menschen, die sich entwickeln wollen, die das Potenzial mitbringen, Vermögensaufbau betreiben zu wollen, haben wir das geöffnet. Das heißt praktisch ab diesem Jahr, seit Anfang des Jahres, kann jeder, der sich wirklich auf den Weg machen will, das ist eine Grundvoraussetzung. Also wir wollen das auch wissen, weil in diese beiden Fondsprodukte, die wir da haben, die sind dafür gemacht, dass sie Langfristinvestment sind. Die sind nicht dafür gemacht, heute rein und morgen raus. Das bringt nur Unruhe in ein Portfolio und das wollen wir unseren Kunden nicht antun. Das heißt, du musst schon fest davon überzeugt sein, dass du Vermögensaufbau betreiben willst aus deinem Business und dann ist es nicht so wichtig, mit wie viel du anfängst, sondern nur, dass du konsequent dranbleibst. Und das gibt es seit diesem Jahr auch. Also auch Aufbaukunden nehmen wir auf. Aber da gibt es vorher Gespräche, dass wir uns wirklich sicher sein können, dass sie das ernst meinen. Und daher, jeder, der Fragen hat zu diesem Thema, darf sich natürlich herzlich eingeladen fühlen, sozusagen seine Frage mal bei uns loszuwerden. Und wenn wir liefern können, dann natürlich sehr gern. Er würde sich mit Sicherheit oder sie würde sich wahrscheinlich in guter Gesellschaft befinden, weil wir tatsächlich nur mit den wirklich Erfolgreichen arbeiten.
Gibt es eine konkrete, konkreten Link, eine konkrete Homepage, wo man da sich vielleicht einen Termin buchen kann, etc.?
Also du kommst über meine Homepage, sven-lorenz.com, kommst du zunächst erstmal zu mir, ja, und dort kannst du mit mir Kontakt aufnehmen, beziehungsweise über meine Assistentin Kontakt aufnehmen, und dann vereinbaren wir ein Gespräch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Portfolio-Management. Du kannst mir im Prinzip auch so eine E-Mail schreiben, sl@sven-lorenz.com, geht direkt an meine Assistentin, und die organisiert dann alles. Ja, was wir nicht machen ist, wir wollen unsere Produkte nicht in die große Glocke hängen. Ja, jeder kann sie kaufen, theoretisch, ja. Aber wir wollen das schon ein Stück weit elitär gestalten. Und deswegen ist es uns viel lieber, wir haben erstmal ein persönliches Gespräch, wir haben einen persönlichen Ansprechpartner für den Interessenten, und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Cool, klingt echt spannend. Also wer sich da irgendwie auch angesprochen fühlt, feel free, da Sven zu kontaktieren. Der Link dazu findet ihr in den Shownotes, damit da niemand verloren geht. Und ich würde jetzt gerne nochmal was zu deiner Leistungssportvergangenheit erfahren, weil ich auch Fußball gespielt habe und ja, einfach mal noch ein bisschen was von dir hören möchte. Handballer warst du, richtig?
Ich war Handballer, korrekt.
Okay, wo hast du gespielt und was hast du aus dem Sport, die Frage bekomme ich nämlich immer sonst gestellt, was hast du aus dem Sport mitnehmen können fürs Unternehmertum?
Also wichtig ist ja, dass du beim Sport nichts geschenkt bekommst. Das heißt, du hast immer Wettbewerb, du hast immer, also bei mir war es ein bisschen entspannter, darf ich sagen. Ich war als Handballer sozusagen eine Ausnahme, weil ich Linkshänder bin. Und Linkshänderpositionen im Handball sind immer schwer zu besetzen, weil es davon halt nicht so viele gibt. Allerdings ist trotzdem natürlich immer, wenn du mindestens zwei davon hast, ist ja trotzdem Wettbewerb da. Du musst mit Top-Leistung überzeugen, damit der Trainer sagt, du spielst heute oder du stehst in der Startaufstellung. Wenn du halt nur Zweiter bist, sitzt du auf der Bank und guckst halt zu. Und wenn du aber spielen willst, wenn du dein Training machst, damit du aufs Feld kannst, dann ist das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn dein Trainer dich auf die Bank setzt. Ja, das kennst du mit Sicherheit ja auch. Also Startaufstellung, das war das Nonplusultra. Und wenn du da nicht warst, dann war das schon mal ziemlich übel. So. Ein zweites Thema ist natürlich, dass du auch in deinen Fähigkeiten und Fertigkeiten regelmäßig reflektierst. Hast du Potenzial, um dich weiterzuentwickeln? Kannst du es ausbauen? Lernst du neue Techniken? Lernst du, gerade im Handballsport ist ja körperliche Wendigkeit extrem wichtig, ist ja auch ein ziemlich fieser Sport. Beim Fußball, bei so einem Foul kannst du relativ schnell sehen, dass es ein Foul ist. Beim Handball läuft das alles ziemlich fies hintenrum ab. Ja, also wenn du da am Kreis spielst, da kriegst du von deinem Gegenspieler schon mal nur die Daumenspitze permanent irgendwie in die Hüften gedrückt. Das ist nicht so cool. Also musst du natürlich auch lernen, diesen ganzen Sachen auszuweichen und dich entsprechend zu bewegen. Und das ist natürlich auch etwas, das kannst du kultivieren und kannst dich entsprechend darauf einstellen. Die physische Belastbarkeit spielt auch eine Rolle. Ja? Also ich zum Beispiel, ich bin nie gern lang gelaufen. Also diese 5000-Meter-Läufe und so ein Zeug, ja, das war für mich die Hölle. Weil Handball ist halt ein Schnellkraftsport. Da musst du schnell antreten können. Und Ausdauer war nie mein Ding. Und trotzdem musste ich mich durchbeißen. Also auch im Unternehmertum. Manche Prozesse dauern länger. Ich habe manche Kunden, mit denen habe ich 2 Jahre gesprochen, bis sie uns entsprechend auch ihr Portfolio anvertraut haben. 2 Jahre, wenn ich da jetzt im Prinzip wie im Handball damals keine Lust gehabt hätte, 5000 Meter zu laufen, dann hätte ich nach spätestens 2 Gesprächen mit dem Kunden abgebrochen und hätte gesagt, okay, dann kommen wir halt nicht zusammen, auf Wiedersehen. Aber dieser Kunde war mir wichtig und ich glaube, dass wir heute eine bessere Partnerschaft haben, als sie hätte sein können, wenn wir nach 2 Gesprächen schon zusammengekommen wären. Auch das sind so Dinge, die du erlernst, ja. Und insofern, ja, ich weiß nicht, wie oft du in der Woche damals trainieren warst. Bei mir waren es zum Schluss 4-mal die Woche zum Training und dann am Ende Wochenende Punktspiel. Das war schon echt krass. Und es gab noch ein einschneidendes Erlebnis. Ich weiß nicht, du bist ja noch wahnsinnig jung. Du weiß nicht, ob du jetzt die DDR-Zeit sozusagen irgendwie noch kennst. Ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen und damals war Leistungssport so eine Art Riesenauszeichnung. Also wenn du ins nächste Level gehoben wurdest, Das hieß also Sportschule mit der 8. Klasse dahin zu gehen. Das war das Nonplusultra. Das wollten alle Sportler. Und ich war vom Leistungsvermögen her, war ich einer der Top 2, die man auf die Liste gesetzt hat, um zur Sportschule zu gehen. Dann kamen die Scouts zu uns in die Schule und haben uns körperlich vermessen. Und nur einer von uns ging auf die Sportschule, ich war es nicht. Und warum? Weil die Typen mir vom Scouting gesagt haben, Sven, du wirst mal wahrscheinlich nicht größer als 1,72 Meter, da können wir mit dir im Handballsport relativ wenig anfangen. Du kommst nicht auf die Sportschule. Und damals brach meine Welt zusammen. Das war eine Niederlage, die ich nicht selbst zu beeinflussen hatte. Wäre es meine Leistung gewesen, hätte ich es verstanden, aber es war meine körperliche Konstitution. Und das war etwas, das musstest du erstmal verdauen. Also ich musste das verdauen. Ich habe da wirklich lange dran geknaubelt. Und auch das ist, wie gehst du mit einer Niederlage um? Wie kommst du raus aus so einem Loch, wenn dir plötzlich jemand sagt, hey, du nicht, nicht jetzt und auch in Zukunft nicht. Ja, das war eine echt üble Zeit, aber hat mir viel mitgegeben, an mir zu arbeiten und mit mir natürlich auch, also mir selbst auch die Erlaubnis zu geben, dass du mal fallen kannst.
Ja, krass. Also einige Parallelen, die ich auch zu meiner Erfahrung aus dem Leistungssport sehe. Ich glaube auch, dass mich der Leistungssport stark geprägt hat. Also von 4, glaube ich, wirklich schon 3-mal die Woche Training gehabt und dann ab 11 war es teilweise so, dass wir in den Sommerferien mit 11 Jahren schon 3-mal am Tag Training hatten. Ich glaube, dieses ganze Thema Ausdauern, ich meine nicht die von der Lunge, sondern die mentale, prägt einen krass in diesem Leistungssportthema. Aber auch die Rückschläge, dieses Achterbahnfahren, das ist immer dasselbe, auch im Unternehmertum, wahrscheinlich selbst auch noch bei so erfolgreichen Personen wie dir, hoch und runter, das ist nicht immer irgendwie exponentiell nach oben. Sven, du hast du Kinder?
Ja.
Cool. Dann ist die folgende Frage vielleicht für dich eine, die dir nahe gehen kann. Aber das ist auch die Intention der Frage. Und die Frage frage ich so gerne, weil sie so die Weisheit eines Lebens schnell auf den Punkt zusammenbringt. Stell dir vor, also junge Mädchen, wie alt ungefähr?
Er ist 16. Es ist ein Er und er ist 16.
Okay, perfekt. Stell dir vor, dein Sohn kommt morgen zu dir und sagt, Papa, ich will nur einen einzigen Rat für den Rest meines weiteren Lebensweg. Welcher wäre das?
Oh, das ist eine knifflige Frage, die so mal eben aus der Hüfte zu beantworten, ist gar nicht so leicht. Aber, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich würde meinem Sohn sagen, finde jemanden, dem du vertraust, der dir all die wichtigen Fragen stellt, die dich am Ende mit der Erkenntnis zusammenbringen, wer du bist, wofür du bist, was dich für andere Menschen wertvoll macht, und mach daraus ein eigenes Geschäftsmodell, sei wertvoll für andere Menschen, dann kannst du auch ein Preisschild dranhängen, dann kannst du frisch und frei durchs Leben gehen, du bist unabhängig, Menschen schätzen dich, und das wäre so der Rat. Also such dir einen Counterpart, der aus dir rausholt, was dich ausmacht.
Geil. Hatten wir noch überhaupt nicht in die Richtung so eine Antwort. Umso schöner, dass wir sie heute hören. Ich glaube, darauf können wir den Sack hier und jetzt zumachen. Ich hätte echt Bock. Ich mache jetzt eine Einladung. Und zwar, wir werden in Zukunft ein neues Podcast-Format launchen. Da geht es darum, dass wir nicht mehr nur in Anführungszeichen klassische Interviews machen, sondern dass wir Deep Dive in ein Thema reinspringen. Und da wir natürlich nicht auf allen Fachbereichen irgendwie die größte Expertise haben, möchten wir das abgeben an die Menschen, die das haben in dem Bereich. Und ich würde dich sehr, sehr gerne als einen unserer ersten Podcast-Hosts haben, die eine Folge für uns produzieren, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten in etwa, zum Thema Vermögensaufbau und finanzielles Mindset, weil ich glaube, ich weiß nicht, was wir hatten, die 40 Minuten gerade oder so, die sind viel zu kurz gewesen, um echt mega viel geilen Content, den du heute schon gebietet hast, noch mehr rauszuholen. Deswegen, ich glaube, die ganze Community freut sich darauf, wenn du uns nochmal 15, 20 Minuten deiner Zeit schenkst und eine Solo-Folge in unserem Podcast hostest. Hast du da Bock drauf?
Klar, mache ich gern.
Sehr geil. Cool. Perfekt. Dann ist das dann und ich nehme dich beim Wort. Schick dir die Tage eine Nachricht und freue mich auf die Folge. Ich ziehe sie mir rein. Bin gespannt, was du da noch erzählst und möchte jetzt an der Stelle vielen, vielen Dank sagen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Alle Links und was wir gerade besprochen haben, war ja gar nicht so viel. Ich glaube, ein Link. Plus, hast du Socials oder so? Also Podcast verlinke
ich. Ich schicke dir meine ganze Linksammlung, wenn du magst, und du entscheidest dann, was du für deine Community da reinpacken möchtest.
Okay, super. Also schaut euch in den Shownotes um. Da gibt es dann einige Infos mit direkten Anlaufstellen zu Sven. Und ich habe ja nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.